Was macht ein Ostfriese, wenn er nicht bis drei zählen kann, aber von drei Mann Besuch bekommt? Er sagt, na ihr beiden, habt ihr noch einen mitgebracht? Also recht schönen guten Abend, ihr beiden. Das letzte Mal haben wir ein paar Engländer hier gehabt. Ich war ja heilfroh, dass wenigstens einer von denen so viel Deutsch konnte, dass der sein Grußwort in unserer Sprache ohne Dolmetscher sagen konnte. Das ist ja mit dem Dolmetschen immer so eine Sache.
Liebe Freunde, eines Tages, da bekommt der David, wisst ihr, wer David war? Das war der König von Israel. Der hat so vor ungefähr 1000 Jahre vor Christus gelebt. Also der kriegt Besuch, und zwar von einem Propheten. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Prophet ist. Manche denken, Propheten sind Menschen, die etwas für die Zukunft voraussagen. Das stimmt schon, aber es stimmt auch nicht ganz. Die Propheten, das sind nicht die Wetterfrösche vom lieben Gott. Es sind die Sprecher Gottes. Es sind Menschen, die im Auftrag von Gott reden, und zwar die so reden können, dass die Angeredeten davon getroffen werden. Und so ein Prophet, der diese Gabe hatte, die Menschen anzureden, das war der Nathan. Und der kommt also eines Tages zu dem König David und erzählt ihm eine Geschichte. Die lese ich euch jetzt vor, die steht in der Bibel, im zweiten Buch Samuel, Kapitel 12. Er erzählt ihm folgende Geschichte. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nicht ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Er hatte nur ein einziges kleines Schäflein. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß, aber er hielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern der Reiche nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. An dieser Stelle hält der David schon gar nicht mehr aus und unterbricht den Propheten Nathan. Er fällt ihm ins Wort, schon die ganze Zeit ist der König unruhig auf seinem Königsthron hin und her gerutscht. Als der oberste Rechtssprecher des Volkes hat er ein ausgeprägtes Rechtsgefühl. Und er merkt natürlich sofort, dass das, was der Reiche dem Armen angetan hat, eine große Schwanerei ist. Und da hat er den Propheten Nathan unterbrochen und hat auch auf der Stelle sein Urteil gefällt und sagt, der Mann, der das getan hat, der ist, so wahr Gott lebt, ein Kind des Todes. Der David, der wusste Bescheid im Gesetz. Der kennt sich im bürgerlichen Strafgesetzbuch aus. Der weiß ganz genau, was da steht. Da steht zum Beispiel, dass das Schaf, wenn es einem weggenommen wird, vierfach bezahlt werden muss. Sagt er, das muss er außerdem noch machen. Und dann muss er eben sterben. Da gibt es gar nicht nachzudenken oder zu diskutieren. Der Kerl, der muss weg. Das ist merkwürdig. Wenn ein anderer einen Fehler macht, die Schuld des anderen, die sehen wir immer ganz genau. Die sehen wir überscharf. Bloß wenn es sich um uns selber dreht, da merken wir nichts. Der David merkt überhaupt nicht, dass es bei der ganzen Geschichte um ihn geht. Der kapiert gar nicht, dass hier sein eigener Fall zur Debatte steht. Und deshalb sieht sich der Prophet Nathan genötigt, mit dem Mann Deutsch zu reden, deutlich zu werden. Und als der König gerade gesagt hat, der das getan hat, der muss sterben, da sagt der Nathan zu ihm, du bist der Mann. Von dir ist hier die Rede. Und da klingelt es beim David und da weiß er Bescheid. Und für die unter euch, die in der Bibel nicht so gut Bescheid wissen, da will ich jetzt erzählen, auf welche Geschichte der Prophet Nathan anspielt. Eine Geschichte, die schon ein ganzes Jahr zurückliegt. Die Geschichte, die jetzt kommt, ist nicht ganz jugendfrei. Das ist ein Sexkrimi überster Sorte. Könnte sich die Bildzeitung noch eine Scheibe von abschneiden. Das steht so in der Bibel hier drin, 2. Samuel. Also es war so. An einem schönen Sommerabend, da erging sich seine Majestät, der König David, auf dem Dachgarten seines Hauses. Und während er den obersten Knopf seiner Uniform schon etwas aufknüpft, da schließt er genießerisch die Augen, er lauscht dem Ruf eines Uhus. Damals war der Uhu noch nicht in der Tube. Und als er die Augen wieder öffnet, da sieht er im Nachbargrundstück eine Frau. Und die Frau ist bei der Wäsche. Und zwar wäscht die sich selber. Es ist also einiges Interessantes zu sehen. Dass der David das sieht, dafür kann er nichts. Er wird ja wohl nochmal auf seinem eigenen Balkon ein bisschen frische Luft schnappen dürfen. Aber dass er nicht wegsieht, sondern dass er noch hinsieht, dafür kann er was. Dass uns dauernd gut aussehende Menschen des anderen Geschlechts über den Weg laufen, da können wir nichts dafür. Es gibt nun mal einen Typ Mädchen, die legen es eben darauf an, sich so anzuziehen, dass sie immer die Blicke der Männer auf sich ziehen. Am schlimmsten sind die, die das noch mit einem frommen Augenaufschlag verbinden. Also das ist, geht einem ja nur total auf den Wecker, sowas. Die tun so, als ob sie unbedingt zum Herrn Jesus wollen, die wollen im Grunde genommen bloß zum Herrn Pfarrer. Früher so im innerkirchlichen Sprachgebrauch, die hat es schon immer gegeben, schon immer. Da nannte man das Sakristeihyänen oder Talarwanzen. Also ich würde sagen, solche frömmelnden Schnepfen, die muss man eiskalt abfahren lassen. Kommt zum Beispiel einer zum Herrn Pfarrer und sagt, Herr Pfarrer, wenn ich mich so im Spiegel betrachte, da finde ich mich immer so schön. Sagen Sie, ist das eine Sünde? Sagt der Pfarrer, ich kann Sie beruhigen. Irrtum ist keine Sünde. Oder kommt eine andere und sagt, Herr Pfarrer, würden Sie mit mir darum beten, dass ich einen Mann bekomme? Sagt der Pfarrer, ach, das ist gar nicht nötig. Wissen Sie, alle jungen Mädchen, die so einen spitzen Mund haben wie Sie, die kriegen sowieso einen Mann. Und was wird dann mit denen, die keinen spitzen Mund haben? Nö, die kriegen zwei. Na, warum haben Sie denn das nicht gleich gesagt? Also wie gesagt, dass uns dauernd gut aussehende Menschen des anderen Geschlechts über den Weg laufen, da können wir nichts dafür. Aber dass wir noch hingaffen, dafür können wir was. Und der David, der gafft. Der David vergafft sich. Es war, wie Manfred Krug auf seiner ersten Platte singt, es war nur ein Moment. Es war wirklich im wahrsten Sinn des Wortes nur ein Moment, ein Augenblick. Ein Augenblick zu lange hat er hingeguckt. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Jesus hat mal gesagt, wer eine Frau auch nur ansieht und sie haben will, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen in seinem Herzen. Verstehst du, der Ehebruch, der fängt nicht erst an, wenn du den Partner im Bett hast. Der geht schon auf der Straße los. Im letzten Krieg, als die Männer alle an der Front waren, da sang die Zara Leander. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer das ist. Also Zara Leander war damals das, was heute die Vicky Leandros ist. Sozusagen die personifizierte Tränendrüse der deutschen Seele. Und die hatte so eine ganz tiefe Stimme. Und die sang ein Lied, kann denn Liebe Sünde sein? Und sie hat mit diesem Lied ungezählten deutschen Ehepaaren ein Alibi zum Ehebruch geliefert. Das ist doch immer wieder dieselbe alte Platte, ob bei der Zara Leander oder beim Manfred Krug oder beim ollen David. Der olle David hat die auch schon drauf gehabt. Und er pfeift nun diese Melodie, kann denn Liebe Sünde sein? Und er pfeift seinen Dienern und man holt die Frau aus dem Nachbargrundstück, die heißt Batzeba, man holt sie ins Haus und man legt sich zusammen ins Bett. Und man schläft zusammen und man kriegt ein Kind. Und dann hat man noch ein kleines Problemchen zu lösen. Das Problem ist nämlich das, dass die Batzeba verheiratet ist. Die ist verheiratet mit einem fremden Legionär. Der ist gerade draußen beim Manöver. Der kommt also als Vater des Kindes nicht in Frage. Das ist eine peinliche Sache, sowas. Der König David weiß Rat. Er gibt dem Uriah, so heißt der betrogene Ehemann, dem gibt er einen Sonderheimaturlaub. Aber der Uriah, der riecht Lunte. Er weigert sich strikte, bei seiner Frau zu übernachten und schläft auf der Türschwelle vom König David. Am nächsten Tag redet der König David ihm gut zu, sagt er, du hast doch schweren Dienst gehabt und willst nicht mehr nach Hause gehen. Am übernächsten Tag macht er ihn sogar besoffen. Es ist nichts zu machen, der Uriah pennt demonstrativ auf der Türschwelle des königlichen Palastes. Und das wird nach ein paar Tagen dem David natürlich lästig. Und da schickt er den Uriah eben wieder raus an die Front. Und er schickt noch einen Kurier mit, der muss einen Brief mitnehmen an den Hauptmann vom Uriah. In dem Brief steht Folgendes drin. Stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, damit er erschlagen wird und stirbt. Naja, und genauso wird es gemacht. Führer Befehl, wir folgen dir. Und wie doch der Zufall so spielt, da wird der Uriah im passenden Moment an der Mauer erschossen. So steht es hier im Vers 20. Wisst ihr denn nicht? Zweites Buch Samuel, Kapitel 11, Vers 20. Wisst ihr denn nicht, dass von der Mauer geschossen wird? Ja, das wusste der David. Und er bedauert natürlich auch den tragischen Tod des befreundeten Ausländers. Und er tröstet die Witwe. Und er tröstet sie wunderbar. Er nimmt sie mit in sein Bett, ins königliche Bett und macht sie offiziell zur Königin. Und damit ist der Gartenlauben-Krimi fertig. Gastarbeitersfrau wird Königin. Und das war alles, wie gesagt, schon ein Jahr lang her. Und da war schon so ziemlich Gras drüber gewachsen. Natürlich wusste jeder im Volk Bescheid. Ich meine, die offizielle Version, gefallen für Kampf und Vaterland, die glaubte kein Mensch. Die wussten da alle, was der David mit der Frau vom Uriah gemacht hatte. Und dass der Uriah beiseite geschafft werden musste. Aber es wagte sich keiner im ganzen Land offen darüber zu reden. Sie haben bloß alle hinter vorgehaltener Hand davon gesprochen. Oder am besten war es, man hat dazu geschwiegen. Und auch Gott schwieg. Gott schweigt manchmal sehr lange. Er schweigt manchmal jahrelang. Aber eines Tages fängt Gott an zu reden. Eines Tages steht unsere alte Schuld vor uns riesengroß auf. Und eines Tages schickt uns Gott zu einem Nathan oder Lehmann oder irgendeinen anderen Mahner, der uns dann solche unangenehmen Fragen stellt. Wie zum Beispiel, wie war denn das, junge Frau, im vorigen Sommer, als dein Mann bei der Armee gedient hat? Würdest du die Abende mit dem anderen, der da bei dir gewesen ist, immer noch als einen harmlosen Flirt bezeichnen? Oder willst du nicht endlich mal zugeben, dass es ein ganz gewöhnlicher Ehebruch gewesen ist? Oder du, junger Mann, wie war denn das bei dir? Als voriges Jahr nach dem Sommerurlaub von der Ostsee der Brief kam von dem Mädchen, wo drin stand, sie hätte was abgekriegt und was nun werden soll. Hast du da nicht zurückgeschrieben? Lass es wegmachen, das Kind. Und würdest du immer noch dich wissenschaftlich und distanziert ausdrücken und sagen, wir haben eine Schwangerschaftsunterbrechung vornehmen lassen? Oder willst du nicht endlich mal zugeben, dass es ein ganz gewöhnlicher Mord gewesen ist? Oder falle ich euch allmählich auf den Wecker, weil ich immer die gleichen alten Beispiele bringe? Ich möchte euch auf den Wecker fallen damit. So lange, bis es bei euch endlich mal klingelt. Ihr denkt vielleicht, dem David hat das Spaß gemacht, wie der Nathan zur Türe reinkam und die alten Geschichten aufrührte. Der Nathan hatte alle Spuren in der David so schön verwischt. Der hat gedacht, das ist längst verjährt. Das denkt ihr vielleicht auch. Vor Gott verjährt überhaupt nichts. Gott sagt jahrelang nichts, aber eines Tages, da gräbt er die alten Geschichten wieder aus. Und du kannst jahrelang, du kannst jahrzehntelang mit deiner Schuld durchs Leben gehen. Du kannst sogar mit deiner Schuld aus dem Leben gehen, aber das ist ein verflucht schweres Sterben, das kann ich dir sagen. Denn deine Schuld, verstehst du, die musst du mitnehmen. Die kannst du nicht zurücklassen wie deinen Körper und deine Klamotten. Deine Schuld, das, was in deinem Leben drin war, das geht mit. Und mit deiner Schuld stehst du eines Tages vor deinem Gott. Und denk jetzt ja nicht, du wärst nicht gemeint, weil du noch kein Ehebruch begangen hast oder kein Mord. Und die Geschichte von David ginge dich deswegen nicht an. Ja, David hatte auch kein Schäfchen gemaust, aber hat eine Frau geklaut. Und wenn du auch keinen Ehebruch begangen hast, da ist es bei dir vielleicht was anderes. Ich weiß nicht, welche Schuld das in deinem Leben ist, die dich belastet. Und die dich vielleicht, die dich niederdrückt, die dich fertig macht, die dich deprimiert. Oder die du vertuschst und die du überspielst und die du verharmlost. Das weiß ich nicht, aber ich weiß nur eins, und das weiß ich aus der Bibel. Es gibt kein Menschenleben ohne Schuld. Und dann weiß ich noch was, das weiß ich auch aus der Bibel. Wenn man mit seiner Schuld zu Jesus hingeht, da kann man davon frei werden. Und eine Schuld, die du Jesus bekannt hast, die kann dich nicht mehr belasten, für Zeit und Ewigkeit, nicht mehr. Davon bist du frei. Und damit wir frei werden, damit wir leben können, deswegen schickt Gott immer wieder solche Propheten wie den Nathan, die uns erinnern an unsere Sünde und die sagen, du bist der Mann, du bist dran, du bist gefordert. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, der Nathan hat viel riskiert, als er seinem Landesfürsten so direkt ins Gesicht gesprochen hat. Diese altorientalischen Herrscher damals, die haben sich verehren lassen wie die Götter. Die ließen sich von keinem zur Rechenschaft ziehen. Und die umgaben sich mit Heuchlern und Schmeichlern und in einer solchen Atmosphäre der Lobhudelei, da konnte es einem den Kopf kosten, wenn er die Wahrheit sagte. Ihr kennt ja vielleicht die Geschichte von Johannes dem Täufer, der zu seinem Landesfürsten gesagt hat, das ist nicht richtig, dass du Ehebruch begangen hast. Und daraufhin wurde Johannes der Täufer eingebuchtet und einen Kopf kürzer gemacht. Und als er Paul Schneider im KZ Buchenwald gewesen ist, da hat ihn die Offenheit, mit denen er die Verbrechen der Nazis angekreidet hat, auch sein Leben gekostet. Damals haben sie in Deutschland alle, auch die Pfarrer, die haben alle die Hitlerfahne mit Heil Hitler gegrüßt. Und es waren ganz wenige, die das in unserem Folge nicht mitgemacht haben. Der Paul Schneider war einer von denen. Der hat noch nicht mal im KZ Buchenwald die Hitlerfahne gegrüßt. Und da steht in seiner Biografie zu lesen, dass er auch dem Lagerkommandanten von Buchenwald sogar entgegengetreten ist und ihm gesagt hat, ich klage Sie an des Mordes an diesen Häftlingen. Sie sind ein Massenmörder. Und in seiner Biografie, da steht nun drin, in diesem Freimut war er wahrscheinlich der Einzige in Deutschland. Er nannte also die Teufel bei Namen Mörder, Ehebrecher. Der Paul Schneider, das war so ein Prophet aus unserer Zeit. Das war ein Sprecher Gottes, der den Machthabern ins Gesicht geredet hat und sein Leben dafür riskierte. Denkt ja nicht, dass ein Prophet sein Leben leichtfertig riskiert. Das macht keiner. Und dazu hatte auch der Nathan keine Lust. Und deshalb können wir verstehen, dass der Nathan es erstmal auf die diplomatische Tour versucht. Er erzählt dem König diese rührselige Geschichte von dem gemausten Schäfchen. Er redet sozusagen erstmal vorsichtig durch die Blume. Der David versteht zwar die Geschichte, aber versteht nicht, dass er gemeint ist. Er fällt ein gerechtes Urteil, aber weiß nicht, dass er sein eigenes Todesurteil spricht. Und deshalb bleibt dem Nathan nichts anderes übrig, als ihm ins Gesicht zu sagen, du selber bist der Mann, den du eben verurteilt hast. Und dann sagt der Nathan noch zu ihm, warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah hast du erschlagen mit dem Schwert und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Er sagt ihm, was los ist. Und der David, der fängt jetzt nicht an, nur seine Sünde und seine Schuld zu erklären und nach mildernden Umständen zu fischen. Erklären lässt sich jede Sünde. Das war damals so ein traumhafter Sommerabend. Und der Uhu hat so schön geuht und der Jasmin hat geduftet. Und dann diese rassische Ausländerin in der Badewanne. Das kann man verstehen, dass das einen Mann umhaut. Aber solche Erklärungen und der Hinweis auf die Umstände und die anderen, die Batzefa, die hat ja auch mitgemacht, das hat in der Beichte überhaupt nichts zu suchen. Mord bleibt Mord. Auch wenn ihn ein Staatschef wie der David verübt oder geschickt kaschiert. Und Ehebruch bleibt Ehebruch. Auch wenn ihn einer verübt, der zur staatlichen oder kirchlichen Prominenz gehört. Der David als König beschönigt nichts. Und er nimmt kein Wort von seinem Urteil zurück. Und als er begreift, dass er selber derjenige ist, dem er eben das Todesurteil gesprochen hat, da sagt er, ich habe gesündigt gegen den Herrn. It's me, it's me, it's me, oh Lord. Ich bin's, oh Herr. Stehen muss ich heute vor dir. Wie oft singen wir das so leicht einfach daher? Das hat der David erfahren, jetzt bin ich dran. Und er hat gesagt, ja, ich bin's, Herr. Ich habe gesündigt vor dir. Verstehst du, es geht bei dem David nicht um Sex und Mord und ein bisschen Moral, sondern es geht um die Frechheit, mit der er die Gebote Gottes übertreten hat. Und diese Frechheit, diese Eigenmächtigkeit, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und deshalb sagt David, ich habe gesündigt vor dem Herrn. Und als dieses Bekenntnis raus ist, als er das gesagt hat, da sagt nun der Nathan zu ihm im Namen Gottes, so hat auch der Herr deine Sünden weggenommen. Du wirst nicht sterben. Ein Mann, der Todesurteil erwartet, kriegt Freispruch. David hat erlebt, wie Gott ihm vergibt. Er darf leben. Ich weiß genau, was viele von euch jetzt denken. Viele von euch denken, das ist aber einfach. Da brauche ich also weiter gar nichts zu machen, als dass ich mit meiner Schuld zu irgendeinem hingehe und dem das erzähle. Und dann sagt er mir, im Namen Gottes ist es vorbei und damit ist nur alles in Ordnung. Du findest das einfach, weil du jetzt ganz sicher da unten in deiner Banke sitzt oder eingekeilt stehst. Wenn du das wirklich so einfach findest, da komm doch nach dem Gottesdienst mal hier vor zu einem von den Seelsorgehelfern. Das sind die mit dem gelben Abzeichen. Komm doch mal zu einem und sprich mal deine Sünde aus. Und da wirst du merken, dass das überhaupt nicht einfach ist, sondern dass das schwer ist. Es ist unheimlich schwer. Es ist vielleicht das Schwerste, was es im Leben gibt. Mit irgendeiner Frau ins Bett gehen und das kriegt jeder Konfirmande fertig. Aber zu seiner Schuld stehen. Da war David eben ein Mann, dass er gesagt hat, das habe ich getan und das war Unrecht und das bekenne ich. Manche bringen das ein Leben lang nicht fertig. Manche gehen ein Leben lang jeden Sonntag um 9 in die Kirche rein und um 10 wieder raus. Ohne ein einziges Mal wirklich ihre Schuld vor Gott auszusprechen und demzufolge ohne sie auch loszukriegen. Und denke bloß nicht, dass das dem David leicht gefallen ist. Der David, der war Staatsoberhaupt. Wann gibt so einer zu, dass er ein Verbrechen begangen hat? Du bist zwar kein Staatsoberhaupt und kein König über ein Land, aber vielleicht benimmst du dich wie so ein kleiner König. In deiner Familie und in deiner Ehe und in deiner Brigade und deiner Klasse. Und du bildest dir ein, es fällt dir ein Zacken aus deiner Krone, wenn du mal einen Fehler zugeben musst vor deinen Mitmenschen und vor deinem Gott. Es ist wirklich unheimlich schwer. Aber ich möchte dir trotzdem dazu Mut machen. Es ist die einzige Chance, die du hast, um Frieden in dein Herz zu kriegen. Mensch, es ist doch gar nicht nötig, dass du dich abquälst mit dem, was dich belastet. Und in einer solchen Kirche wie der hier mit so vielen Menschen, da sind so viele drunter, die kaputt gehen an ihrer Schuld. Hab doch den Mut, dass du mal kommst. Heute, am besten heute Abend oder irgendwann anders geh zu deinem Pfarrer. Mann, lass dich doch mal davon freisprechen. Als der Nathan zum David gesagt hat, so hat auch der Herr deine Sünden weggenommen und du wirst nicht sterben, da setzt er noch etwas hinzu. Er sagt nämlich noch, aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, da wird der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Das ist merkwürdig. Der im Ehebruch gezeugte Sohn, der gar nichts mit der ganzen Sache zu tun hat, der muss sterben, weil David schuldig geworden ist. Und an dieser Stelle wird der Nathan wirklich zu einem Propheten, der etwas sagt über die Zukunft, auch über deine Zukunft. Denn es stirbt nicht nur der im Ehebruch gezeugte Sohn Davids, sondern 1000 Jahre später, da stirbt in Jerusalem der vom Heiligen Geist gezeugte Sohn Davids, nämlich Jesus, der aus dem Geschlechte Davids kommt. Jesus, der Sohn Davids, der völlig unschuldig ist, muss sterben, weil wir gesündigt haben. Das ist das Merkwürdigste. Und das ist auch das Unverständlichste, was je auf unserer Erde geschehen ist. Aber es ist geschehen. Du kannst am Kreuz von Jesus sehen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die sich an ihm dranhängen, nicht vor die Hunde gehen. Das Kreuz ist der einzige Punkt in dieser Welt, der einzige, wo du ein neues Leben anfangen kannst. Komm und fang an. Wir wollen zusammen beten.
Herr Jesus, wir preisen dich, dass du uns neues Leben schenken willst. Und wir danken dir auch dafür, dass du uns den Mut dazu geben willst. Vater uns, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So, bevor wir das Schlusslied singen, möchte ich euch noch segnen. Geht hin im Frieden von Jesus Christus, der für euch gestorben ist und der jedem von euch ein neues Leben verheißen hat. Friede sei mit euch.